DW Wissen
mit Judith Hartl. Schön, dass Sie dabei sind. In Deutschland scheinen junge Menschen zumindest einigermaßen zu wissen, was HIV/AIDS ist. Wir haben einige gefragt und wir waren, sagen wir so, positiv überrascht. Hätte ich so nicht erwartet. Denn das Thema ist in Deutschland nicht mehr so präsent, wie das vor 10 oder 20 Jahren war. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem die Zukunft der Raumfahrt, die privaten Unternehmen zeigen, wo es langgehen soll. Und endlich Schluss mit falschen Wettervorhersagen, die eigentlich nicht falsch sind, nur ungenau. In Durban in Südafrika findet gerade der internationale AIDS-Gipfel statt. Viel hört und liest man nicht darüber, denn irgendwie ist dieses Thema aus den Medien verschwunden, auch hier in Deutschland. Wir wollten wissen, ob junge Menschen überhaupt noch wissen, was das ist, HIV und AIDS.
Klar sieht man ja überall die Werbung heutzutage halt mit den Plakaten, schützt dich mit Kondome, wenn du jemanden noch nicht länger kennst oder in keiner festen Beziehung mit einer Person bist, dann halt immer Kondome verwenden, auf jeden Fall.
Ich denke mal, dass viele Leute das Problem erkennen oder wissen und sich auch dementsprechend schützen. Ich höre immer weniger davon, so hier in Europa.
Die Gesellschaft hat es ziemlich als alltäglich abgestuft, weil man einfach gar nicht mehr viel darüber hört. Man sagt, okay, es gibt Medikamente dagegen. Es ist auch hier bei uns, es ist nicht zu unterschätzen. Es gibt ganz klare Übertragungswege und die sind eindeutig und alles andere ist überhaupt kein Thema. Man kann mit denen ganz normal umgehen, wie mit jedem anderen Menschen auch.
Ich denke, aufgeklärt wird schon sehr gut, aber das Problem ist, dass es bei Menschen vielen einfach noch nicht ankommt oder beziehungsweise sie denken, ja, dass es bei ihnen einfach nicht passieren könnte. Also jetzt in Deutschland, Leute denken irgendwie, dass es ihnen nicht passiert, sondern dass es mehr so in Afrika irgendwie so ein Problem ist. Ich denke, das ist ein weltweites Problem.
Also, ein paar wissen wenig, andere wissen mehr, was auch Professor Jürgen Rockstroh nicht wundert. Der HIV-AIDS-Experte von der Uniklinik Bonn ist zurzeit beim AIDS-Gipfel in Südafrika. Und da haben wir ihn erwischt.
Wir sind ja alle groß geworden, eine Ära, wo wir Werbung gesehen haben beim Kinobesuch und immer auf die Kondome hingewiesen wurde. Und es gab damals, wo so viele Leute an HIV und AIDS verstorben sind, einfach ein anderes Bewusstsein als jetzt in einem Zeitalter, wo für viele diese Infektion einfach weit weg ist und wo, sagen wir, auch die öffentlichen Botschaften vielleicht etwas verschwunden sind in der Behandelbarkeit der HIV-Infektion.
Jetzt ist das Thema HIV-AIDS in Deutschland, wie Sie schon gesagt haben, raus aus den Medien. Warum eigentlich? Ist es kein Thema, weil es kein Problem mehr ist bei uns?
Naja, wir sehen in Deutschland ja auch eine ganz erfreuliche Situation. Die Zahl der Neuinfektionen ist begrenzt auf ungefähr 3.000, 3.200. Das betrifft vor allen Dingen Männer, die Sex mit Männern haben. Viele fühlen sich einfach da nicht angesprochen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ein Risiko bei entsprechendem Risikoverhalten besteht. Und HIV ist unverändert etwas, was alle Bevölkerungsgruppen betrifft. Aber es ist einfach nicht mehr mit derselben, sagen wir mal, furchtbaren Botschaft verbunden, vielleicht, weil es die Medikamente gibt.
Mit denen wir ganz gut leben können.
Genau.
In Deutschland gibt es, habe ich jetzt gelesen, um die 84.000 Menschen, die mit dem HIV-Virus leben müssen. Wie soll man das denn einschätzen? Ist es wenig?
Das ist im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern wenig. Also die Inzidenz der HIV-Infektion ist in Deutschland gering. Das liegt ein bisschen daran, dass Deutschland sehr beispielhaft war in Aufklärung und Prävention. Das heißt, es gab Früh-AIDS-Hilfen, also community-basierte Unterstützung und Aufklärung, wie man sich schützen kann. Es gab früh Methadonsubstitution, Spritzenaustauschprogramme, also sehr wenige Drogenabhänge mit HIV-Infektionen, im Gegensatz einmal zu Russland, wo die Kriminalisierung und Stigmatisierung der Patienten zu einer entsprechenden wahnsinnigen raschen Zunahme von Neuinfektionen führt.
Ja, das ist, glaube ich, eines der ganz großen Themen in Durban, Russland, neben Südafrika.
Das ist eines der ganz großen Themen, weil inzwischen die Russen, die ja so ein bisschen auch so unter dem Motto, das betrifft ja Bevölkerungsgruppen, an denen wir ohnehin kein großes Interesse haben, jetzt eben vor allen Dingen eben auch heterosexuelle Bevölkerungsgruppen erreicht.
40% habe ich gehört oder gelesen.
Genau, 40%.
Ja, genau. 1,3 Millionen habe ich gelesen, sollen in Russland mittlerweile infiziert sein. Die Dunkelziffer soll noch höher sein. Wird darüber in Durban gesprochen? Sind russische Wissenschaftler da, die sich darüber austauschen?
Ja, diese Zahlen sind ja von russischen Kollegen selber vorgestellt worden und haben eben darauf aufmerksam gemacht, was für ein, sagen wir, doch erhebliches Problem in der, sagen wir, Verarbeitung, Umgang mit HIV in dem Land vorhanden ist. Das liegt natürlich daran, dass die Zeiten auch für Männer, die Sex mit Männern haben, viel schlechter geworden. Es gibt ja richtig so Verfolgungskampagnen. Es kommt dazu, dass die Patienten in Gefängnissen, Drogenabhängige, also alles so Gruppen im Rand der Gesellschaft, wenig Anerkennung, viel Stigmatisierung, Kriminalisierung erfahren. Und das alles hilft natürlich nicht, so eine Infektion zu begrenzen.
Und wie möchten die russischen Wissenschaftler damit umgehen? Gibt es denn schon irgendeine Strategie, die sie entwickeln?
Ja, also ein oder großer Versuch hier.
Denn politisch ist es ja fast nicht möglich, also dass die Politik genau, also, mit Wissenschaft zusammenarbeitet.
Also es gibt Leute, die, sagen wir mal, sehr intensiv in diesem Bereich eingearbeitet sind, die sagen, eine Veränderung wird es nur geben, wenn es von ganz oben andere Signale gibt. Das heißt also, da muss auch Präsident Putin sich dem HIV-Problem stellen und öffnen.
Das heißt, das ist eine ähnliche Situation wie, ich sag mal, Südafrika vor, wann war es, 16 Jahren, dass die genau. AIDS-Konferenz auch in Durban stattgefunden hat?
Das war ja damals, ich war ja da gewesen, wo Präsident Mbeki ja noch so ein Vertreter war, dass HIV gar nicht unbedingt zu AIDS führt und die, sag mal, die Negativierung von HIV und wie das übertragen wird, das hat immer ganz schlechten Einfluss auf die Verbreitung gehabt. Denn nur wenn man sagt, wir haben ein Problem, wir machen aktiv Prävention, Kampagnen, Kondomverteilung, all diese Dinge, nur dann können wir, sagen wir mal, auch die Zahl der Neuinfektionen begrenzen.
Und da hat sich in Südafrika jetzt jede Menge geändert.
Da hat sich total viel geändert. Das ist ja eins der Länder mit dem höchsten Anteil von Menschen, die auf HIV-Therapie sind. Und das ist ja immer so ein Zeichen dafür, HIV-Therapie, Abfall der Viruslast unter Nachweisgrenze, Verlust der Infektiosität.
Professor Jürgen Rockstroh war das aus Durban. Dort findet zurzeit die internationale AIDS-Konferenz statt. Raumfahrtforschung ist teuer, sie verspricht nicht immer schnelle Erfolge und viele Menschen fragen sich, warum denn bitte schön so viel Geld für solche auf den ersten Blick unnötigen Dinge ausgegeben werden soll. Bringen wir doch erstmal unsere Erde in Ordnung und schauen, dass es uns Menschen gut geht. Und da sage ich jetzt einfach mal papalapap, denn Raumfahrt ist für uns auf der Erde von großem Nutzen. Ob das jetzt die Satellitentechnik ist oder optische Instrumente oder sogar auch Entwicklungen im medizinischen Bereich. Aber teuer ist diese Forschung, keine Frage, und deswegen engagieren sich immer mehr private Unternehmen, vor allem in den USA, wie beispielsweise SpaceX.
Elon Musk, Gründer und Chef von SpaceX, ist nicht ins Raumfahrtgeschäft eingestiegen, um Geld zu verdienen. Sein Ziel ist so simpel wie utopisch. Der 45-Jährige will noch zu Lebzeiten eine menschliche Kolonie auf dem Mars sehen. Zivilisation und menschliches Leben auf anderen Planeten, später sogar in anderen Planetensystemen, diese Zukunft begeistere ihn, sagte er kürzlich bei der Code Conference in Kalifornien.
Having civilization and life as we know it extend beyond Earth to the rest of the solar system and ultimately to the star systems. That's the future that's exciting and inspiring.
Sein Biograf Ashley Vance schreibt, dass fast alle unternehmerischen Aktivitäten des Internetmilliardärs auf dieses Ziel ausgerichtet sind. Selbst seine Elektroautofirma Tesla. Sie liefert wichtige Erkenntnisse über Batterietechnik, nützlich bei langen Flügen durchs All. Und die nach einer Idee von Musk entstandene Firma SolarCity bringt Expertise beim Thema Sonnenenergie, was natürlich beim Kolonisieren eines fremden Planeten auch nicht verkehrt ist. Musk geht bei seinem Marsplan aber anders vor als zum Beispiel die NASA früher bei den Mondmissionen. Er hat immer auch das Geld im Auge. Schon deshalb will er die Raketen und Raumfrachter mehrmals verwenden. Schließlich geht es pro Flug um einen Wert von rund 30 Millionen Dollar. Ich sage meinen Leuten immer, stellt euch vor, da würde eine Palette mit Geld durch die Atmosphäre fliegen und verglühen. Würdet ihr die versuchen zu retten? Wahrscheinlich ja.
Probably yes.
Yes, okay.
Yeah, that sounds like a good idea.
Mehrmals schon ist es den SpaceX-Ingenieuren gelungen, die Trägerrakete Falcon wieder sicher auf einer Plattform im Meer landen zu lassen. Noch in diesem Jahr soll eine der zurückgekehrten Raketen dann erneut ins All abheben. Und der SpaceX-Raumfrachter Dragon ist der weltweit einzige, der unbeschadet zur Erde zurückkehren kann. Man fragt sich, warum darauf nicht auch schon die NASA gekommen ist. Elon Musk hält sich allerdings mit Kritik an der staatlichen Raumfahrtorganisation zurück. Schließlich ist sie einer seiner wichtigsten Kunden, gibt ein Viertel aller Flüge in Auftrag. Alle 2 bis 4 Wochen startet eine SpaceX-Rakete. Und schon 2018 will Musk den ersten Dragon 2-Frachter zum Mars schicken. Zunächst unbemannt, erklärt Musk mit trockenem Humor. Der Innenraum ist etwa so groß wie bei einem Geländewagen. Die Reise zum Mars dauert 6 Monate, eine lange Zeit, um sie eingesperrt in einem Geländewagen zu verbringen. Außerdem kann Dragon 2 nicht zur Erde zurückfliegen. Nicht nur SpaceX ist dabei, die Raumfahrtbranche kräftig aufzumischen. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos leistet sich nebenher eine Raumfahrtfirma namens Blue Origin.
Well, you don't choose your passions. Your passions choose you. I've been passionate about space and rockets since I was a 5-year-old boy.
Man könne sich seine Leidenschaften nicht aussuchen, sagte Bezos bei der kalifornischen Code-Konferenz. Schon als 5-Jähriger sei er von Weltraum und Raketen begeistert gewesen. Leben auf dem Mars zu etablieren, ist für Bezos im Gegensatz zu Musk nicht das Hauptziel. Er ärgert sich eher, denn verglichen mit der rasend schnellen Entwicklung des Internets in nur gut 25 Jahren, bescheinigt er der Raumfahrtbranche eine gewisse Verschnarchtheit. In 50 Jahren sei nicht viel passiert.
It's very slow, very little has happened. It's been in stasis for 50 years.
Bezos Argumentation: Internetunternehmer wie er konnten nur deshalb so schnell erfolgreich sein, weil sie auf vorhandene Infrastruktur aufbauen konnten. Als Amazon anfing, gab es schon Telefonleitungen, über die die Leute ins Netz gehen konnten, Kreditkarten, um online bestellte Ware zu bezahlen und Post und Co. zum Ausliefern. Im Weltall sieht das natürlich anders aus. Ich sehe es als meine Aufgabe, eine Infrastruktur im Weltraum aufzubauen, zum Beispiel zuverlässigen Transport. Ich verwende mein Geld dafür, dass die nächste Generation Unternehmer darauf aufbauen kann. Eine unternehmerische Explosion Richtung Weltall. Bezos könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass in ein paar Jahrhunderten die gesamte Schwerindustrie in Fabriken stattfindet, die um die Erde kreisen, während die Erde selbst vornehmlich zum Wohnen dient.
All of our heavy industry will be moved off planet. And Earth will be zoned residential and light industrial.
Bezos und Musk kennen sich. Es scheint kein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen den beiden, eher ein Wettstreit, ein bisschen wie vielleicht reiche Kunstmäzene sich in Spenden fürs schönste Museum übertreffen. Davon profitiert nicht nur die staatliche Raumfahrt, weil Personal und Nachschub deutlich günstiger zur ISS geschickt werden können. Auch Telekommunikationsfirmen nutzen die privaten Raumfahrtunternehmen gern, um Satelliten in den Orbit zu bringen. Für Elon Musk aber sind das alles nur kleine Schritte auf dem Weg zum großen Ziel Mars. Schon 2024 will er die ersten Menschen dorthin schicken, die dann 2025 ankommen sollen.
I think if things go according to plan, we should be able to launch people probably in 2024 with arrival in 2025.
Auch Musk selbst, der noch nie im All gewesen ist, will die Reise irgendwann antreten. Er wolle auf dem Mars sterben, hat er mal gesagt, aber bitte nicht bei der Landung.
Wolfgang Stufflesser über private Raumfahrtunternehmen in den USA. Raumfahrtforschung ist wichtig, schon allein wegen der vielen Satelliten, die wir nach oben schießen, damit wir telefonieren können, GPS haben und vor Unwetter gewarnt werden. Denn auch Meteorologen sind auf Satelliten angewiesen. Zwar treffen ihre Vorhersagen nicht immer zu, manchmal scheint die Sonne, wenn sie Gewitter melden, und manchmal toben Unwetter, obwohl Sonnenschein angekündigt war. Jetzt aber soll es bald ein verfeinertes Unwetterwarnsystem in Deutschland geben. Das hat der Deutsche Wetterdienst angekündigt und Fabian Schmidt hat sich erklären lassen, wie es funktioniert.
Ein Feuerwehreinsatz irgendwo in Deutschland. Keller werden leer gepumpt. Ein Blitz ist in eine Scheune eingeschlagen. Ein Baum auf ein Auto gestürzt. Menschen werden vor dem Hochwasser gerettet. Damit es in so einem Fall glimpflich endet, müssen Bürger, Feuerwehr und Katastrophenschutz möglichst früh informiert sein. Der Katastrophenschutz muss vielleicht Überflutungsgebiete schon vorher evakuieren und Normalbürger sollten manchmal einfach nur besser zu Hause bleiben. Tritt aber das angekündigte Unwetter gar nicht ein, kann es peinlich werden. So war es etwa dieses Jahr beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf. Der war wegen eines angekündigten Sturms abgesagt worden. Hinterher waren sich die Düsseldorfer einig, dass es wohl eine Überreaktion war. Es war zwar etwas windiger als sonst, aber kein wirklich gefährlicher Sturm. Dabei ist Deutschland, was Unwetterwarnungen angeht, seit Jahrzehnten sehr gut aufgestellt. Der Deutsche Wetterdienst betreibt ein Warnsystem, mit dem Betroffene Unwetterwarnungen für bestimmte Landesteile per E-Mail als SMS auf das Handy oder über eine Smartphone-App bekommen können. Im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern war das Warnnetz in Deutschland seit jeher schon sehr detailliert ausgestaltet. Aber es geht noch besser. Deshalb hat der Deutsche Wetterdienst sein System jetzt verfeinert. In Zukunft werden Warnungen nicht mehr für die 400 Landkreise ausgesprochen, wie bisher, sondern für etwa 10.000 einzelne Gemeinden. Damit wird das System um etwa das 25-fache präziser, sagt Hans-Joachim Koppert, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst.
Gerade in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Landkreise, die sind fast so groß wie Saarland. An anderen Stellen, da ist zwischen dem östlichen und dem westlichen Rand liegen fast 70 Kilometer. Und wenn Sie jetzt für ein Gewitter im Landkreis waren, was vielleicht am östlichen Ende steht, dann sieht der am westlichen Ende, der sieht nicht mal die Wolke, der sieht nur einen blauen Himmel.
Das bisherige System war auf die Organisation des Katastrophenschutzes zugeschnitten. Und der ist auf Landkreisebene organisiert. Aber das haben viele Bürger nicht verstanden, sagt Koppert.
Dann ist zwar die Information für die Katastrophenschützer auf Landkreisebene richtig, aber für die lokale Infrastruktur ist es viel zu grob. Das gilt natürlich auch für die Bevölkerung, die zum Beispiel über unsere Warnwetter-App informiert wird oder die über den Internetauftritt informiert wird. Die denken sich dann auch, was soll das eigentlich?
Ein anderes Beispiel. Gilt etwa eine Warnung vor schweren Sturmböen nur für Gebiete hoch oben im Gebirge, ist es unsinnig, einen riesigen Landkreis zu warnen, dessen größte Fläche tiefer gelegen ist. Dann reicht es auch, nur den einen Ort zu warnen, der wirklich auf einer Hochebene liegt. Die Berechnung der Wettermodelle übernehmen heute Computer. Sie verarbeiten eine riesige Fülle von Messdaten aus der ganzen Welt. Aber dann folgt Handarbeit.
Wir setzen den Mensch an eine Stelle, wo er einen echten Mehrwert generiert und wo er eine wesentliche Verbesserung in diesem Vorhersagesystem erzielen kann.
Der Schlüssel zu einer präzisen Unwetterwarnung ist der Meteorologe mit seinem Verständnis der Wetterlage. Und nicht jede Vorhersage ist gleichermaßen einfach.
Wenn wir so eine Dauerregenlage haben, zum Beispiel an der Oder, an der Elbe, dann können wir Tage im Voraus warnen. Weil diese Situationen sind relativ gut vorhersagbar mittlerweile. Das Gleiche gilt auch für so ein winterliches Sturmtief, was sehr hohe Windgeschwindigkeiten mitbringt. Das kann man auch einen Tag oder zwei Tage im Voraus bewahren. Auf der anderen Seite haben wir Gewitter. Ich sage immer, dass die Atmosphäre weiß jetzt noch nicht, wo sie in 2 oder 3 Stunden ein Gewitter entstehen lässt. Weil da sind wirklich chaotische Vorgänge am Walten. Und deswegen sind die Vorhersagezeiten für Gewitter deutlich geringer. Manchmal, wie gesagt, in 2 Stunden, das Gewitter ist jetzt noch gar nicht da. Und die Modelle, die wir dazu benutzen, die sind nirgendwo auf der Welt so gut, dass sie sagen könnten, wo ein Gewitter, was jetzt noch nicht existiert, in 3 Stunden entsteht.
Gewitter lassen sich also nur für einen bestimmten Ort vorhersagen, wenn sie zumindest ansatzweise schon zu sehen sind. Etwa auf einem Niederschlagsradar. Aber Koppert ist zuversichtlich, dass es auch für solche schwierigen Vorhersagelagen in Zukunft Lösungen geben wird. Denn die Radare werden immer besser. Schon jetzt ist es zum Beispiel möglich, mit einem dichten Netz von Niederschlagsradaren ein nahezu dreidimensionales Bild der Atmosphäre zu erzeugen, auf dem die Dichte von Regen, Schnee oder nebligem Niederschlag auf verschiedenen Höhen zu erkennen ist. In Zukunft können Daten von bestehenden GPS-Bodenstationen dieses Bild noch anreichern. Sie können Informationen über die dreidimensionale Verteilung von Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre liefern. Das ist möglich, weil der Funksignalweg zwischen Bodenstation und Satellit durch die Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Soweit ist es noch nicht, aber die regional genaueren Unwetterwarnungen stehen ab sofort jedem auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes zur Verfügung, www.dwd.de. Eine neue Unwetterwarn-App soll dann ab Anfang August bereitstehen. Und noch ein Tipp für alle Hörer, die europaweite Warnmeldungen benötigen. Auf der Webseite www.meteoalarm.eu haben sich alle europäischen Wetterdienste zusammengeschlossen.
Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Mein Name ist Judith Hartl. Und wenn Sie mehr von uns sehen und lesen möchten, dann kommen Sie zu uns auf dw/wissenschaft.com und folgen Sie uns auf Twitter.